Die Best. Junge Leaderinnen übernehmen die Weltfrauschaft. Hier hörst du echte Geschichten und Erlebnisse von echten jungen Leaderinnen, die gerade auf dem Weg zur Weltfrauschaft sind, also auf ihre eigene Art und Weise Businesswelt erobern. Lass dich inspirieren und hol dir Tipps und Tricks für deinen eigenen Weg. Präsentiert von Florina Baumann und Patrick Freudiger.
Herzlich willkommen zurück zum Be Best Podcast. Es tut mir leid, dass meine Stimme ein bisschen rauchiger ist heute. Ich war weder an einem Match gewesen, noch an einem Konzert. Es ist auch einfach der Herbstwind, der mir ein bisschen auf die Stimmbänder ist gelegen. Ich freue mich sehr, dass wir heute schon in der zweiten Folge von der zweiten Staffel sind. Oder besser gesagt, in unserer 25. Folge allgemein. Also wir haben schon recht viele spannende Frauen da gehabt. Wir haben natürlich auch eine spannende Frau heute hier. Wir haben eine Jubiläumsfolge versprochen, dass unsere zweite Staffel ein bisschen internationaler wird. Das Versprechen wollen wir natürlich auch in der zweiten Folge einlösen. Darum ist unsere heutige Gästin über 9000 Kilometer weit entfernt von mir und wohnt auch so weit weg. Also es ist nicht einfach auf einem Business-Trip oder in den Ferien. Und vielleicht ein bisschen weniger weit von Patrick weg. Es ist aber trotzdem Schweizerin. Also wir können uns hier auf Schweizerdeutsch unterhalten, was sehr angenehm ist. Vor ungefähr 10 Jahren ist sie von eBay ins Headquarter in Silicon Valley berufen worden und hat dort im Bereich Legal den Auftrag gehabt, das näher zum Business zu bringen. Aber da erzählt sie uns sicher noch mehr. Und ein bisschen mehr wird sie uns auch sagen zu ihrem Jobtitel, weil ich bin nicht ganz, ganz sicher, was das alles bedeutet. Sie ist Vice President, Deputy General Counsel Product, Technology, Payment, Risk and Growth bei eBay. Habe ich das richtig gesagt? Liebe Karin Schwab, herzlich willkommen.
Genau, richtig.
Ja.
Ein Smoothie.
Herzlich willkommen, Karin.
Danke.
Zuerst muss ich wissen, bevor wir weitergehen, ist das normal, dass man so viele Jobtitel hat in Amerika?
Ja, das ist halt ein bisschen dem zu verdanken, dass das eine bisschen komplexe Organisation ist bei uns und ich da viel Bereiche abdecke.
Es ist ja mal sehr spezifisch, würde ich mal sagen. Wir sind ja im Legal-Bereich und wenn man so die Anwälte in der Serie und Filmen sieht, können die immer super wunderbare Geschichten erzählen und einem auftischen. Und darum möchten wir natürlich auch von dir wissen, ob du das kannst. Du hast uns ja auch 3 Geschichten mitgebracht. Welche 3 Geschichten hast du uns mitgebracht, Karin?
Ja, ich habe 3 Behauptungen, die alle so ein bisschen im Bereich Abenteuer und Erlebnis sind. Und zwar ist die eine, also die erste Behauptung ist, ich bin schon als Teenager, bin ich Leiterin bei den Pfadis gsi, habe mit den Wölflis gearbeitet, mit den Kleinen und habe nachher auch später die Abteilung Mackenberg zu Fribourg geleitet. Aber mein grösstes Abenteuer mit der Pfadi war eigentlich, als ich an der Uni, während der Uni-Zeit mit meinem jetzigen Mann während 2 Wochen in einem Zeltlager auf offenem Feuer für etwa 50-60 Personen zum Morgen, zum Mittag und zum Nacht gekocht habe.
Ah, oh, wow, das, also okay. Das auf offenem Feuer, das sind die Überlebenskills.
Genau. meine 2. Behauptung ist, dass ich Abenteuer liebe. Von dem haben wir schon ein bisschen geredet. Und einer von meinen lang gehegten Wünsche war, dass ich mal einen Bungee-Jump machen möchte. Und an meinem letzten Geburtstag habe ich ein Geschenk bekommen für einen Bungee-Jump außerhalb von Sacramento, also hier in der Sierra Nevada. Und habe mir diesen Traum endlich erfüllen. Es war wirklich ein unglaubliches Erlebnis. Sehr bewegend.
Nichts für mich mit Höhenangst. Ei, ei, ei.
ja, und meine 3. Behauptung ist, dass ich vor ein paar Jahren das Glück hatte, für 24 Stunden auf einem aktiven Flugzeugträger im offenen Meer zu verbringen, also mit Katapultstart und allem, was dazugehört, also so ein richtiges Top Gun-Erlebnis.
Aber ohne Tom Cruise on board.
Leider nicht.
Leider nicht.
Genau. Das wäre noch das Töpfchen gewesen.
Ja. Also ja, ich sehe es, der Satz, ich liebe Abenteuer, ich glaube, da können wir so oder so gelten, oder? Aber es ist die Frage, ja. Welches Abenteuer das Karin gerne hat. Was denkst du, Patrick? Hast du schon eine gewisse Vorahnung?
Nein, nein. Nein, und zwar wirklich im Gegensatz zu vielen anderen Gästinnen, wo ich das Gefühl hatte, das kann sein, das kann nicht sein. Nein, das ist ein gutes Pokerface, Karin. Ja. Ich weiß es nicht.
Nein, also ich würde sagen, vielleicht ist der Bungee-Jumpy, ich kann mir das nicht vorstellen, dass das Spass macht. Aber sind wir gespannt, wie immer, tun wir natürlich am Ende der Folge auflösen. Ihr dürft alle miträtseln während der Folge. Die lernen ja alle Karin jetzt ein bisschen besser kennen, wie wir auch. Und dann sind wir gespannt, was am Schluss dabei rauskommt.
Also, dann starten wir. Wo bist du aufgewachsen, Karin?
Ich bin in Fribourg, also respektive in Givisier, ganz ein kleiner Vorort von Fribourg, aufgewachsen. Als ganz kleine habe ich sogar noch zu Murten gewohnt, was vielleicht mehr ein Begriff ist als Givisier, aber alles im Kanton Fribourg. Und habe dort meine Schulzeit verbracht und auch in Fribourg studiert und bin lange in Fribourg gewesen.
Also man hört eigentlich, du hörst fast ein bisschen wie Berndeutsch, he?
Das Eisler, du hast nicht. Ja, das ist eben etwas, was viele nicht wissen. In Fribourg gibt es zwei Arten von Deutsch-Friburger. Es gibt die Berndeutsch orientiert sind, häufig Seeland reformiert. Und dann gibt es die Sensler, eher katholisch, die nachher das typische Seeslerdeutsch reden, das ich nicht mal nachmachen kann.
Okay. Darum tönt es so ähnlich.
Genau.
Das waren so deine Berufsträume als Kind. Was hast du werden?
Serviertochter. Es war immer ein grosser Traum von mir. Das habe ich nachher mir auch erfüllt. Aber es war nachher auch ein Grund, wieso ich mega froh war, als ich nachher meinen Uni-Abschluss hatte und nicht mehr haben müssen im Service arbeiten.
Was hat dich fasziniert im Service?
Dass man so ein Büchli hatte, wo man so konnte aufschreiben konnte, was die Leute bestellen wollen.
Okay.
Nein, das ist wirklich, also da reden wir von früher Kindheit, aber ich habe sogar mal zu Weihnachten so ein Büchli bekommen. Also da können sich viele Hörer und Hörerinnen wahrscheinlich gar nicht mehr daran erinnern, dass man früher so ein Büchli hatte, also mit einem Durchschlagspapier, wo man aufgeschrieben hat, was die Leute bestellen.
Ja, stimmt. Heute ist das ja meistens digital. Also wobei, bei uns in der Schweiz gibt es das schon noch ab und zu.
Wallis oder so. Ja.
No judgment.
No judgment. Hey.
In was für einer Familie bist du aufgewachsen? Hast du Geschwister gehabt?
Ja, ich bin in einer deutschsprachigen Familie aufgewachsen, was sicher ein wichtiger Punkt ist. Aber Givisier ist eigentlich eine französischsprachige Gemeinde. Also mein ganzes Umfeld hat Französisch geredet, wir haben daheim Deutsch geredet. Ich habe zwei Geschwister, Bruder und eine Schwester. Ich bin die Älteste. Mein Bruder ist 3 Jahre jünger als ich und meine Schwester 7 Jahre jünger als ich. Also wir sind ein verteilt über eine gewisse Zeitspanne.
Was hast du am liebsten Freizeit gemacht?
Ja, ich habe, jetzt hätte ich etwas gesagt, was fast schon die eine Lösung ist.
Genau. Das ist klar.
von der einen Behauptung, aber es ist, als ich im Gymi war, habe ich wirklich sehr viel Zeit verbracht als Pfadileiterin. Und das hat mir sehr viel Spass gemacht, da schon in frühen Jahren so in einer Führungsfunktion tätig zu sein. Das ist zwar dann, habe ich das nicht als das wirklich wahrgenommen, aber im Nachhinein ist das sicher ein Grund gewesen, wieso das mir das so Spass gemacht hat. Aber noch früher habe ich alles Mögliche gemacht. Ich habe Instrumente gespielt, ich habe Geige gespielt, ich habe Ballett gemacht. Sicher immer sehr aktiv gewesen. Und mein Vater kommt aus einer landwirtschaftlichen Familie. Meine Grosseltern hatten einen Bauernhof in Kerzers, auch im Friburger Seeland, wo zwar viele schon meinen, es sei Bern, aber es ist Fribourg. Und wir sind viel dort auch arbeiten als Kind. Also wir haben unsere Samstagnachmittag auf dem Bauernhof verbracht. Mein Vater hat immer gemeint, es sei gut für uns zu wissen, woher unsere Lebensmittel kommen und was es braucht, für irgendwie Kartoffeln auf dem Tisch zu haben oder Gemüse auf dem Tisch zu haben. Und als Jugendliche hat mich das manchmal ein bisschen, bin ich nicht so motiviert gewesen. das müssen zu machen. Aber jetzt aus der heutigen Perspektive hat mich das sicher auch geprägt und beeinflusst.
Da vielleicht eine Folgefrage, wenn wir jetzt ganz vorspulen. Jetzt ist ja der Lebensmittelpunkt in den USA. Jetzt das, was du vorhin gesagt hast, wissen, woher die Sachen kommen. Wie nimmst du das vor dem Kontext Amerika wahr? Dort hat man ja häufig das Vorurteil, dass die eben nicht mehr wissen, woher das Milch kommt und dass es zu weit weg ist. Wie erlebst du das?
Ja, das gibt ein bisschen beides, würde ich sagen. Auf der einen Seite, also gut, zuerst muss ich mal sagen, ich wohne im Silicon Valley, für die, die vielleicht nicht so familiär sind, Westküste, Umgebung San Francisco. Und Kalifornien ist ein sehr fruchtbares Land, also ist eigentlich eine der grössten Produzenten von Gemüse und Früchten von den USA. Und von dem her gesehen, Silicon Valley selber ist eigentlich ursprünglich Obstproduktion gsi. Und das sieht man heute noch. Und von dem her gesehen haben Sachen wie Farmers Market, also Märkte, wo man kann Sachen kaufen. Jetzt nicht nur Gemüse und Früchte, sondern auch Käse oder Fleisch oder Brot. Haben eigentlich hier sehr einen grossen Stellenwert und die Leute machen das am Wochenende oder selbst während der Woche. Also von dem her gesehen sind wir hier sicher ein bisschen privilegiert, weil wir gleich, obwohl es so eine dicht besiedelte Gegend ist, halt gleich einen sehr engen Bezug noch hat zur Natur und zu den Lebensmitteln.
Also doch gewisse Ähnlichkeit eigentlich mit der Kindheit, oder?
Ja.
Also die Traum war, im Service zu arbeiten. Du hast aber dann angefangen zu studieren, gell? Wie hast du dich für das Studium entschieden?
Mhm. Ja.
Das ist eine spannende Frage.
Ich habe lange nicht gewusst, was ich machen will. Es ist immer so ein bisschen eine Frage war, wann ich so ein bisschen rausgestüdelt habe. Und ich habe eher gewusst, was ich nicht machen will. Im Gymi habe ich sehr viel Naturwissenschaftliches gemacht. Also ich habe zehn Matura gemacht, dann zumal noch. Also mit Mathe und Chemie und Physik und so. Und ich habe gewusst, nach diesen vier Jahren Gymi, also das habe ich jetzt gesehen, ich mache lieber etwas ganz anderes. Also für mich ist all das ist mal aussen vor gewesen. Das ist nicht die Frage gekommen. Sprachlich habe ich das Gefühl gehabt, bin ich nicht begabt. Also das ist auch keine Option gewesen. Und da ist nicht mehr so viel übrig geblieben. Ich habe nachher so gewährweisen zwischen, soll ich Wirtschaft studieren oder Jus. Weil mich auch einfach interessiert hat, mal etwas, wo ich keine Ahnung habe, etwas Neues. Irgendwie habe ich wie so einen Neuaufbruch wollen. Und habe mich nachher schlussendlich für JUS entschieden. Und es hat so einen Moment gegeben, wo das für mich wirklich klar gemacht hat, dass ich einfach dort ein Interesse habe. Und zwar sind wir mit der Schule auf einem Skitrip gsi, also wir haben dann so einen Tagesausflug gemacht, wo wir sind Skifahren mit der Klasse. Und dann hat es ein paar Jungs gehabt in der Klasse, die sich nicht so richtig benommen haben auf dem Skilift. Und dann hat man ein Ticket weggenommen, also ein Skibillet. Und die konnten auch nicht mehr fahren. Und ich habe das dann unglaublich gefunden. Ich dachte, das kann man doch nicht einfach. Wir haben ja gezahlt für die Billets. Und ich kann doch jetzt einfach nicht die Skibillets einfach wegnehmen. Und habe mich nachher, das habe ich wirklich gedacht, also, ich muss einfach so Zeug, muss ich einfach verstehen. Das interessiert mich einfach. Wie kann das sein? Und das ist für mich so, dass, was gilt eigentlich und was sind die Regeln und wie kann man die durchsetzen und so. Das ist für mich so der Ansporn gewesen, wenn ich gefunden habe, dort habe ich irgendwie ein Interesse und so bin ich nachher, habe ich auch angefangen zu studieren.
Und was ist dann der erste Job gewesen? Also der erste Job nach dem Servieren natürlich, der erste Job im juristischen Umfeld.
Der erste richtige Job.
Ja, genau.
Mein erster Job, also das ist, ja, wenn man Jus studiert, muss man vielleicht auch noch ein bisschen erklären, ich weiß nicht, ob das auch noch bekannt ist, wenn man will, den Anwalt machen, also nachher wirklich können in verschiedenen Bereichen arbeiten, dann braucht es noch ein Praktikum. Und das Praktikum ist unterschiedlich, je nach Kanton. Im Kanton Freiburg, wo ich das gemacht habe, bedeutet das 2 Jahre arbeiten und nachher eine Prüfung. Und von dem her gesehen, ist das eigentlich mein erster Job gewesen, wo es eigentlich der Titel Praktikum hat, ist in Tat und Wahrheit, aber wirklich eigentlich wie ein richtiger Job. Man wird einfach nicht zahlt dafür oder nur sehr bescheiden. Und ich habe dort zuerst am Gericht in Murten gearbeitet, was super spannend war, und habe nachher gewechselt. Also es war ein Plan, in eine Anwaltskanzlei, in eine ganz kleine Anwaltskanzlei von Toni Henninger in Murten. Und habe dort nachher 1,5 Jahre noch gearbeitet, und das war absolut prägende, Zeit für mich.
Inwiefern denn?
Der Toni Henninger, eben dem, der die Kanzlei gehört, das ist eine Ein-Mann-Show gewesen, und dann zumal. Und ich habe erstens mal das Glück gehabt, durch das, dass ich dort bin, quasi wie alleine gewesen als Praktikant, dass ich wirklich sehr schnell oder eigentlich sofort durfte die Mandate selber führen. Toni Henninger hat sich vor allem um grosse Baufälle, also Autobahnkonstruktionen und solche Sachen, Tunnelbauten, also wirklich sehr grosse Baurechtsfälle gekümmert. Und ich habe nachher können, so ein bisschen alles, was so ein lokaler Anwalt macht, machen. Mhm. Also Nachbarstreitigkeiten, Scheidungen, Haftpflichtfälle,
wow, was weiß ich.
Also wirklich so ein bisschen durchs Band, ja.
Mega.
Und das war wirklich eine mega Chance gewesen, weil es war natürlich auch eine super Herausforderung gewesen, weil eigentlich hatte ich keine Ahnung und einfach müssen machen. Das war mal das eine gewesen, wo sicher eine unglaubliche Chance war. Auf der anderen Seite war es aber auch so gewesen, dass der Toni Henninger ein wichtiger Mentor ist worden für mich. Er hat mich immer gepusht und hat mir immer gesagt, hey Karin, du sollst noch mehr machen, das kann es jetzt nicht gewesen sein, du kannst jetzt da nicht einfach zum Morden bleiben da weiter. Du kannst immer zurückkommen, wenn das wirklich für dich stimmt und wenn das für dich das Richtige ist, du kannst immer zurückkommen, aber bevor du dich entscheidest, musst du 3 Sachen machen. Du musst ein Diss schreiben, also musst einen Doktor machen, du musst ins Ausland studieren und du musst bei der besten Anwaltskanzlei der Schweiz arbeiten. Und nachher kannst du dich entscheiden, was wirklich das Richtige ist für mich. Und dank ihm habe ich das dann alles gemacht. Ich habe das dann mit der Zeit auch verglauben.
Alle drei Sachen.
Cool. Wow, check.
Super.
Und das war wirklich sehr wichtig, dass ich jemanden hatte, der mich dort gepusht hat und so ein bisschen überhaupt auf die Idee gebracht hat, dass ich das könnte. Das wäre mir irgendwie gar nicht in den Sinn gekommen, dann zumal, dass ich das überhaupt könnte, mhm, oder dass ich da die Fähigkeiten dazu hätte. Das ist wirklich maßgeblich, hat das nachher zu meiner Karriere beiträgt.
Das ist etwas, was wir immer wieder hören, in diversen Folgen auch gehört haben und jetzt auch in der Jubiläumsfolge so ein bisschen ein Wrap-up gemacht. Die MentorInnen sind extrem wichtig für den Karriereverlauf. Sei das eben im Bestärken von «Du kannst es», genauso wie du es jetzt gehört hast, gewisse Tipps geben, aber auch die Personen weiterzubringen, weiter zu empfehlen, zu vernetzen und so weiter. Wie bist du dann zu der besten Anwaltskanzlei der Schweiz gekommen? Ist das eine Herausforderung gewesen oder haben die dich sowieso mit Handkuss genommen?
Die haben mich mit Handkuss genommen. Ja, ich bin natürlich, ich habe nachher ein Dies geschrieben in einem Bereich, der dann noch sehr ungewöhnlich war, also im Bereich E-Commerce. Mhm. Und habe nachher auch in England studiert zu diesem Thema. Und von dem her gesehen, wo ich mich nachher beworben habe, ich wollte einfach zu Hamburger und habe mich eigentlich nur dort beworben. Und mein Profil hat einfach gepasst.
Perfekt,
oder? Ich habe mich abgehoben von anderen und habe von dem her gesehen, bin ich dort glücklicherweise super easy dazugekommen. Ja.
E-Commerce hat dich ja das ganze Leben begleitet. Wie bist du auf E-Commerce gekommen als Thema für deine Thesis?
Ja, pragmatisch. Ich habe ein Thema gewählt, das neu ist, erstens mal, wo nicht schon, was weiß ich, wie viele Leute darüber geschrieben haben, so dass ich den Aufwand in Lektüre von anderen Publikationen in Grenzen haltet, dass ich das möglichst effizient machen kann. Das war das eine gewesen. Und nachher wollte ich einfach auch etwas, was mich interessiert, was einfach ein bisschen anders ist als alles andere, über irgendwie einen Artikel, einen neuen Gesetzesartikel oder irgend so etwas. Das hat mich nicht so fasziniert, sondern ich wollte wirklich etwas, was einfach ein bisschen out of the box ist und anders.
Du aber jetzt gleich nochmal nachgefragt. Also, in deinem ersten Chef, in dieser Kanzlei, hast du also einen Mentor gefunden, der dir mehr oder weniger, wie lange hast du gehabt? Dein 2-3 Jahre sicher, oder? Und dann, Homburger ist sicher auch nochmal 2,5 Jahre gewesen. Und was haben wir noch zu studieren? Dann hat er also quasi irgendeinen 7-Jahres-Plan auf das Auge gedrückt und du hast ihn umgesetzt.
Ja, das ist so. Ja? Das cool. Ist so.
Das ist wirklich, ja.
Ja, also eben, das braucht er schon, oder? Das würde auch nicht jeder machen. Aber nein. Ich bin dann noch in dieser Phase, also ich bin auch noch wie wohl gewesen, nicht gerade müssen zu entscheiden und mich festzulegen, sondern eben, ich habe dann angefangen, zuerst mal die DIS und dann habe ich nebenbei halbtags gearbeitet und das ist es war einfach für mich so gewesen, wie, ich kann noch etwas machen, bevor ich mich endgültig festlegen muss, was ich dann machen will für den Rest von meinem Leben. Und das war so ein beängstigend gewesen. Also ist das wie noch eine gute Sache gewesen, dass ich noch nicht muss mich entscheiden und mich so festlegen, sondern noch ein bisschen darf weiter da, ein bisschen an der Uni sein und noch ein bisschen, ja.
Jetzt bist du ja wahrscheinlich auch wegen dem E-Commerce-Thema irgendwann zu eBay gekommen. Schon relativ richtig. Früh, oder? Von deinem Leben. Wie alt bist du denn gewesen?
Ungefähr.
Das muss nicht perfekt sein.
Etwas über 33 oder so, ja.
Und ich habe zum Beispiel gar nicht gewusst, dass es eBay in der Schweiz gegeben oder immer noch gibt. Das Büro.
Ist aber Helvetia. Ist ja Helvetia-Straße.
Genau, richtig. Oder? Immer noch.
Immer
ja, unser International Headquarter ist in Schweiz, schon seit 1998, also schon im letzten Jahrhundert.
Also dann ist E-Commerce noch gerade erst mal ein Baby gewesen.
Ja, dann hat es noch eigentlich gar nicht gegeben. Das ist wirklich, ja, schon sehr früh hat man die Schweiz ausgewählt, eigentlich gerade kurz nachdem eBay hier in den USA eigentlich so richtig durchgestartet ist, hat man nachher aus internationaler Sicht gewählt. Und, also die Schweiz spielt nach wie vor eine wichtige Rolle für uns. Nicht aus Business. Also, das Schweizer Business ist eher irrelevant. Da gibt es verschiedene Gründe für das. Aber, der Standort ist sehr wichtig für uns, ja.
Ja, und nachher bist du einige Jahre bei eBay gewesen, gell? Und dann habe ich ja schon im Intro angedeutet, hat man die eigentlich gefragt, ob du in Silicon Valley arbeiten willst. Wie ist das passiert? Was war dort ausschlaggebend?
Ja, das war so ein bisschen auf Gegenseitigkeit gewesen. Also auf der einen Seite, mein Mann und ich, wir sind beide 40 geworden und wir hatten so diese Diskussion gehabt, ja, was wollen wir? Wir haben irgendwie alle unsere Ziele erfüllt. So ein wir haben ein Kind, ein Haus, Freunde, gute Jobs. Dann haben wir gesagt, ja gut, wir können jetzt einfach noch weitermachen, noch 25 Jahre. Und das ist nicht schlecht, das ist super. Aber auf der anderen Seite, ja, wieso nicht mal irgendwie etwas machen, was uns ein bisschen aus unserer Komfortzone ausenthält und ein bisschen ein Abenteuer erleben. Und so bin ich nachher zu meinem damaligen Chef gegangen und habe gesagt, eben, wir haben uns eigentlich entschieden, dass wir irgendwie, wenn es irgendwie möglich ist, einen Auslandaufenthalt gerne möchte machen. Und wenn das bei eBay möglich wäre, wäre das super. Und wenn das nicht möglich ist, dann irgendwann würde ich mich dann sonst anfangen, umschauen. Und das ist bei ihm auf sehr offene Ohren gestossen. Und er hat nachher eigentlich von sich aus, also ich wäre offen gewesen. Also ich habe gesagt, ich wollte einfach nicht nur auf Deutschland oder auf Luxemburg oder so etwas, sondern wenn schon, also wenn wir dann schon Sachen zusammenpacken, dann müsste es dann schon etwas spannender sein. Aber es kann Asien sein oder England oder irgendetwas. Und nachher ist er dann ziemlich schnell auf mich zugekommen und hat gesagt, hey, eigentlich brauche ich jemanden wie dich hier in den USA und ich möchte gerne, dass du hier überkommst und das Team übernimmst. Und damit das ist möglich war, hat er gewisse personelle Wechsel machen müssen, die er bereit war zu machen. Und ja, so hat sich das nachher, also es ist irgendwie wie von beiden Seiten hat es gestimmt.
Das ist mal sehr ein vorbildlicher Chef, würde ich sagen. Kurz, allerdings. Also schnell gesagt, was man will und nachher auch schnell reagiert. Ich glaube, das
Ja, das passiert natürlich nicht immer so, oder? Mhm. Und das ich sehe ich ja selber als Chefin, das ist manchmal nicht,
ja.
Auch wenn man sehr gute Leute hat, man kann halt nicht immer, es ist nicht immer gerade so möglich. Ja. Das ist auch ein bisschen eine glückliche Fügung gewesen, oder? Dass es genau. Dann einfach gerade so ein guter Zeitpunkt war.
Und die Partner, was hat er geschafft von der Schweiz?
Mein Mann war kommunikationstätig. Also er hat sehr lange Zeit ist er Kommunikationschef von Swiss Ski, vom Schweizer Skiverband. Und hat nachher, bevor wir in den USA waren, hat er in einer Kommunikationsagentur geschafft. Also für ihn war der Wechsel sicher auch impactful gewesen.
Okay, und in den USA hat er auch wieder... Also du wirst logischerweise auch eine Green Card bekommen haben, nehme ich an?
Nicht gerade sofort. Wir sind auf einem LA-Visum
okay. In
den USA. Ja. Ja.
Aber hat das für beide geklappt, also so, dass ihr nach beide auch wieder irgendwo können entfalten?
Ja, absolut. Also wir haben auch immer gesagt, wir gehen um, wenn wir beide die Arbeitsbewilligung haben.
Mhm.
Und das ist möglich gewesen. Aber es ist natürlich für meinen Mann schon viel schwieriger gewesen als für mich. Aber in der Kommunikation ist es, und wenn man nicht englische Muttersprache ist, dann ist es schwieriger, in der Kommunikation hier sich zu etablieren. Von dem her gesehen, ist es für ihn ein bisschen eine Neuorientierung gewesen. Aber er hat gleichzeitig noch ein Projekt gehabt in Murten für er hat dann mit ein paar Kollegen ein grosses Outdoor-Spektakel-Theater auf die Bühne gestellt gehabt. Über die Mutterschlacht und dann noch eine zweite Aufführung. Und das hat er dann aus den USA auch noch weitergemacht für die ersten paar Jahre. Und das hat eigentlich gut funktioniert. Weil das ist schon so ein bisschen, er hat sein Business der gestartet und hat das eigentlich müssen aufgeben. Also eben, er hat es nicht müssen aufgeben, sondern hat es können von hier aus ein bisschen weitermachen. Aber das war sicher ein grosser Entscheid gewesen, ja.
Wie hat euer Umfeld auf den Umzug reagiert, sowohl bei dir, aber auch bei ihm?
Ja, ich würde sagen, wir hatten sehr viele gemischte Reaktionen. Viele Leute haben gefunden, ja, was wollt ihr jetzt da auf das Amerika und überhaupt Amerika, boah, wer will schon dorthin? Und eben, der hat doch alles und was wollt ihr jetzt da weg? Das ist sicher... So die eine Message gewesen. Es hat natürlich auch Leute gegeben, die es super gefunden und mutig und positiv reagiert. Aber eben, es ist sicher, wenn man so einen Wechsel macht, der klar ist drüber gewesen durch meinen Job, hat sicher die Frage, eben Florina, wo du fragst, was für meinen Mann bedeutet hat, er hat sicher mehr Fragen bekommen, wie meinst du gehst für den Job von deiner Frau? Was machst du oder was, ja. Das sind sicher viel mehr Fragen, die er hat müssen hören als ich.
Ja, es ist halt immer noch eher umgekehrter Fall, oder? Ich denke, dass vor allem in der Schweiz, wir wollen dann auch noch ein bisschen darüber reden, wie das sich das kulturell unterscheidet zwischen der Schweiz und der USA. Aber vor allem in der Schweiz ist es halt immer noch so ein bisschen ein Männerthema.
Wie gross war der Schritt dann für euch effektiv gewesen, als Familie? Also wie
das
ist super easy.
Super easy. Also gut, also unsere Tochter war dann 3,5. Sie war sehr klein. Aber das hat es so einfach gemacht, weil für sie ist es nicht schwierig gewesen, der Wechsel. Klar, jetzt müssen sie Englisch lernen, aber das ist eigentlich sehr schnell gegangen. Mhm. Und kulturell ist es hier... Ja, wie du schon ein bisschen angesprochen hast, Florina, es ist hier relativ, man lässt die Leute leben und das ist, jeder macht eigentlich so, wie er will und das ist für uns als Familie hierher zu kommen, ist eigentlich wirklich easy gewesen. Was ist hart gewesen, ist, ich musste das Bar-Exam, also das Anwaltspatent machen hier. Und damit ich arbeiten, ja. Das ist anders als in der Schweiz, oder? In der Schweiz, wenn man in-house ist, muss man eigentlich nicht zwingend Examen haben. Das ist hier anders, da muss man es haben, wenn man als Anwalt arbeitet, also als Jurist arbeitet, hier in-house. Und das war schon ein kleines Projekt für die ersten Monate und sehr intensiv gewesen. Aber als das dann mal hinter uns war, ist das nachher eigentlich alles gut gegangen.
Wir haben in vielen Podcast-Folgen immer wieder das Thema Netzwerk gehabt. Jetzt bist ja du von der Schweiz in die USA. Und klar, hast du gewisse Leute schon kennt, wahrscheinlich von eBay, oder? Wie war es für euch gewesen, das Netzwerk wieder komplett neu aufzubauen? Ist es einfacher in den USA?
Ja, ich glaube, es ist ein bisschen einfacher. Ich kann jetzt nicht für die ganze USA reden. Es ist halt doch ein bisschen Silicon Valley spezifisch, weil hier sehr viele Leute von irgendwo herkommen. Mhm. Wenn man Leute lernt kennen, es gibt sehr wenige, die ursprünglich hier geboren und aufgewachsen sind. Ich weiss auch nicht, meine Schätzung wird jetzt mal irgendwie 20% sein. Also wirklich sehr wenige Leute. Die meisten kommen von irgendwo her. Und das schafft natürlich ein Klima von Offenheit. Jeder muss ein neues Netzwerk finden. Jeder ist interessiert, neue Leute kennenzulernen. Und das schafft doch ein bisschen die spezielle Kultur hier, glaube ich, dass die Leute eben sehr interessiert sind, das Netzwerk, dass das etwas ist, wo hier eine grosse Rolle spielt. Das ist so die eine Seite, aber es gibt auch die andere Seite, dass die Amerikaner sehr privat sind irgendwo durch auch, dass man sehr familienorientiert ist, also die meisten Leute, die Kinder haben, verbringen jede Wochenende auf irgendwelchen Sportplätzen. Und kulturell ist das ein bisschen anders, oder? Man geht nicht unbedingt zu Leuten, so, ganz Nachtessen haben, oder? So, also ich weiss noch, wenn ich ganz am Anfang mal eine Arbeitskollegin gefragt habe, als ich gewusst habe, dass sie ein Kind hat, das etwa gleich alt ist wie meins, habe ich gesagt, hey, wollt ihr mal zu uns essen? Und er so, we don't do that. Oh mein Gott. Aber schlussendlich sind das dann wirklich gute Freunde von uns geworden. Ja. Aber die erste Reaktion war, we don't do that. Und das ist, ja, eben, es hat so ein bisschen beides.
Und wie tut man denn enge Freundschaften knüpfen, wenn man gar nicht zusammen zu Nacht essen darf?
Ja, wir finden dann eben schon Leute, die das machen, oder? Aber es ist einfach, ist ein bisschen anders. Und nachher hat man natürlich auch eine grosse Expat-Community, wo viele Europäer, die da sind, die so ein bisschen den europäischen Lifestyle halt gleich mitbringen.
Wie erlebst du das Thema Work-Life-Balance? Das ist etwas, wo wir Schweizer haben das Gefühl, die Arbeitsbedingungen zu Amerika müssen ja furchtbar sein. Angefangen von der mangelnden Sozialleistungen, der fehlenden Krankenversicherung, über wenig Ferien, kurze Kündigungsfrist und viel Arbeiten. Was ist jetzt deine Realität, wie du erlebst?
Ja, all das stimmt, Patrick. Leider. Nein, all das stimmt. Das ist so, aber die kurzen Ferien, also die wenigen Ferien, die man hat. Und
wie viele Ferien hat man?
Also ich habe jetzt Glück, weil ich schon so lange bei eBay bin, dass ich 4 Wochen habe, das ist das Maximum. Aber wenn man frisch anfängt, dann fährt man mit, glaube ich, 7 Tagen an.
Wow.
Also 7 Ferientage, ja. Wo auch Krankheitstage sind. Also theoretisch, wenn man krank ist, muss man Ferientage nehmen. Wobei in der Praxis das relativ locker gehandhabt wird. Weil man meistens eben gleich schafft, auch wenn man krank ist. Also es ist sicher so, dass die Always-on-Mentalität absolut da ist. Das ist einfach so, aber persönlich habe ich jetzt das nie als Belastung empfunden, sondern ich finde eigentlich, meine Work-Life-Balance ist massiv besser geworden, als ich in die USA gegangen bin. Und zwar, als ich in der Schweiz war, habe ich natürlich, oder Headquarter, das ist hier. Also Headquarter bestimmt eigentlich, was wenn passiert. Und wenn man in der Schweiz ist und mit dem Headquarter arbeitet, bedeutet das eigentlich, dass man quasi jeden Abend irgendwelche Meetings und Calls ist.
Stimmt.
Und als ich nachher in die USA kam, war das plötzlich nicht mehr der Fall gewesen. Also meine Eben sind planbar geworden und es hat sich eigentlich alles wirklich in den Tag hinein verschoben. Mir ist dort, wo die Action ist. Man muss nicht eben zu unmöglichen Zeiten an irgendwelchen Calls teilnehmen. Das ist mal das eine. Und das andere, was ich denke, was wirklich eine grosse Rolle spielt, aber das war schon in der Schweiz so, ist, dass ein Unternehmen, jetzt so ein Silicon Valley-Style-Unternehmen, halt sehr viel Flexibilität bietet. Ja, wir arbeiten viel, wir sind viel online oder wir schauen konstant auf unsere E-Mails und so und antworten schnell. Aber gleichzeitig haben wir auch sehr viel Freiheiten. Also da fragt niemand, wenn ich, was weiß ich, Mittwoch am Nachmittag zum Coiffeur gehe und 4 Stunden aus dem Coiffeurstuhl raus arbeite, das stört kein Mensch. Oder auch wenn ich keinen Call machen kann während dieser Zeit. Die Freiheiten, die sind wirklich gelebt. Also ich kenne andere VPs, wo ihr Soccer-Team, also der Fußballclub von ihren Kindern, coachen mit zum Nachmittag. Und das ist total okay. Und ich glaube, dass die Freiheit zu haben, die ist schlussendlich wie mehr wert, oder mir persönlich jetzt, als wenn ich halt mal am Abend muss ein E-Mail beantworten.
Ja, das sehe ich genau gleich. Also ich finde das so, die Freiheit ist das, was der Mehrwert bietet in einer Work-Life-Balance. Was viel halt in der Schweiz noch das Thema ist, ist Teilzeitarbeit. Wir haben vorhin von den schwierigen Rahmenbedingungen geredet. Wie handhabt ihr das in den USA? Gibt es Teilzeitarbeit?
Das gibt es eigentlich nicht, nein. Das ist ein Konzept, das wirklich hier fremd ist. Wenn man das würde sagen, ist so, was? Teilzeit? Nein. Und das kommt auch so ein bisschen vom Hintergrund. Jede Stelle zählt, oder? Die externen Investoren schauen, wie viel Produktivität erzielt man mit wie vielen Leuten. Und jede Stelle zählt aus eins. Und von dem her gesehen, probiert man natürlich, die Stelle optimal zu nutzen. Also, die Leute fragen auch nicht, verteilt sind. Also, ich habe noch nie einen Mitarbeiter gehabt, der hier in den USA ist, kann sagen, er will nur Teilzeit arbeiten. Das ist einfach kulturell nicht etwas, was man macht.
Ja, das ist eher, glaube ich, eher der gegenteilige Effekt des Working Two Jobs. He? Also ja. Je nachdem, wenn mit einem Job eben dein Auskommen nicht kannst erzielen, dass du am Abend noch irgendetwas anderes machst, neben dran, ja, oder genau. Ein Side-Hustle hast oder irgendwie.
Genau. Ja. Der neueste Trend, habe ich jetzt mal gerade am Radio gehört, ist sogar, dass Leute 2 Jobs gleichzeitig arbeiten, was jetzt seit Covid möglich ist. Weil man Work from Home macht und da hat die eine erklärt, wie wenn sie Konferenz-Calls ist, wenn sie auf dem einen Bildschirm hat, sie der Video an, aber der Ton off und im anderen hat sie den Ton on, aber der Video off und so ist sie simultan in 2 Meetings wow. Für 2 verschiedene Unternehmen. Also sind wir schon ein bisschen in Harzberg gestanden, wenn ich das
ja,
gehört habe.
Ja, also Work-Life-Balance, ich weiß nicht mehr.
Ich hoffe, ja. Das sind Ausnahmen.
Jetzt würde mich gleich noch wundern, jetzt eben alle arbeiten Vollzeit, in der Schweiz sagt man ja, also wenn du Vollzeit schaffst, für was hast du Kinder, oder? Wie machen Sie denn das mit den Kindern, mit der Kinderbetreuung? Weil es ist ja nicht wie die Schweden, wo einfach Kitas und Betreuungsangebot einfach da ist und jeder kann es nutzen. Sondern eben, wir haben schwierige oder sagen wir noch schlechtere soziale Rahmenbedingungen als in der Schweiz. Aber wir haben keine Teilzeitarbeit. Wie funktioniert das?
Ja, schlussendlich ist es... muss man sich ähnlich Lösungen suchen wie auch in der Schweiz, oder? Sei es ein Oper oder eine Nanny oder eine Kita. Viele Schulen haben schulische Nachbetreuung. Es ist auch so, die Schulen sind hier über einen Mittag durchgehend, dass man schon mal das Problem nicht hat. Aber die Leute sind einfach, ja, die stellen sich einfach darauf ein und lösen es irgendwie. Und es gibt natürlich auch viele Situationen, wo eben auch die Väter einfach daheim bleiben und für die Kinder Verantwortung übernehmen, was einfach auch viel normaler ist und niemand irgendwie die Wimpern zuckt, sondern es ist einfach, okay.
Also man schafft ganz oder gar nicht.
Genau.
Wie erlebst du das Thema Leadership? Vielleicht auch so ein bisschen im Vergleich zur Schweiz. Also wir haben auch dort also gewisse Vorurteile, dass amerikanische Firmen oder dass es häufig schwierig ist, dem Vorgesetzten zu widersprechen. Wie erlebst du es?
also würde ich jetzt nicht unterschreiben. Im Gegenteil, ich habe eigentlich das Gefühl, es ist sehr viel flächere Kultur. Und wiederum, Caveat, ich bin im Silicon Valley, sicher eine spezielle Situation hier. Aber das ganze Thema Diversity, Inclusion ist natürlich hier sehr wichtig. Ob es jetzt bis ins letzte Detail gelebt wird oder nicht, ist ein anderes Thema. Aber ich glaube, der Mindset, dass ich eigentlich bessere Lösungen finde, wenn ich wirklich dafür sorge, dass ich eine umfassende Information habe und wirklich die Leute dazu motivieren, eine Meinung zu haben und die Leute dazu motivieren, dass sie Stellung nehmen zu Fragen oder sich äußern. Das ist hier absolut, absolut wichtig. Also ich würde im Gegenteil, ich finde, aber es ist hier willkommen, eine Debatte zu führen oder verschiedene Meinungen zu äußern.
Jetzt bist du natürlich gleich in einer männerdominierten Branche unterwegs, Tech-Branche, oder? Hast du mal irgendwelche, oder grundsätzlich eigentlich, hast du mal eine Erfahrung gemacht, die für dich ein Aha-Erlebnis war, wo du extrem viel mitnehmen konntest und vielleicht unseren Hörerinnen jetzt kannst mitgeben als Tipp?
Ja, ich habe sicher sehr viele Erfahrungen gemacht, wie jede Frau, glaube ich, egal in welcher Branche, leider. Das ist sicher etwas, wo man auch hier davor nicht geschützt ist, obwohl man, ich muss sagen, ein Privileg hatte, dass ich sehr viele gute Role Models hatte, von Anfang an hier bei eBay, und das sicher auch Grund ist, wieso, dass ich...
So weibliche Role Models.
Genau, weibliche Role Models hatte und meinen Weg geprägt haben oder meine Bereitschaft, gewisse Sachen zu machen oder zu probieren. Aber es hat so eine Situation gehabt, wo man wirklich immer im Gedächtnis verblieben. Und zwar haben wir, als ich noch Amerika, also North America Business Unit unterstützt aus Legal, haben wir eine Situation gehabt, wo man das Gefühl hatte, wir müssen jetzt die Anzahl der Leute in diesem Raum, in diesem Leadership Team Meeting reduzieren. Und nachher hat man, ohne darüber zu reden, hat man einfach gewisse Leute von der Einladungsliste gestrichen. Unter anderem mehr, und ich bin überzeugt, das war, weil ich eine Frau bin, weil man das Gefühl hatte, ja, die wird schon nicht sich zur Wehr setzen, die wird das einfach irgendwie hernehmen. Ich glaube, bei einem, also wirklich ohne mit mir zu reden, oder? Ich glaube, bei einem Mann hat man wenigstens gesagt, hey, du, hier, wir machen das, und das sind Gründe. Aber ich bin einfach eines Tages nicht mehr auf der Liste gewesen. Aber ich habe ja gewusst, wenn das Meeting stattfindet, und nachher habe ich mir gesagt, ja, was mache ich jetzt? Soll ich jetzt gross Trara machen und mit diesen Leuten reden und so. Und dann denke ich, nein, ich arbeite jetzt einfach Tatsachen. Und haben wir dann ganz bewusst einen roten Rock angelegt. Ich dachte, ich muss wirklich einen Auftritt haben. Bin extra bei 3 Minuten zu spät ins Meeting, wo es schon angefangen hat, weil ich dachte, wenn es schon am Laufen ist, kann ich sie nicht gross mehr wieder rausschicken. Und bin wirklich dort reingespaziert, wie es das Selbstverständlichste wäre, und habe am Tisch Platz genommen und habe mitgemacht wie vorher und bin nachher wieder ein Wunder auch wieder auf die Liste gesetzt worden und es hat nie mehr jemand darüber geredet. Und das ist einfach der Grund, wieso ich die Geschichte erzähle. Es ist einfach wichtig, dass man sich manchmal auch ein bisschen etwas rausnimmt und man sich nicht alles lassen bieten und man halt auch Wege findet, um das vielleicht ein bisschen elegant eben wie Tatsachen zu arbeiten und sich halt auch ein bisschen diesen Mitteln zu bedienen.
Es ist so ein fantastisches Beispiel, weil du hast dich ja nicht beklagt. Du hast eben einfach ein Statement gesetzt und bist präsent und da gewesen. Und darum finde ich das wirklich ein grossartiges Beispiel.
Ja, es ist vor allem ein Beispiel für Führungstugend Mut. Du musst Mut haben, so etwas zu machen.
Genau.
Das ist, ja, weil du ja nicht weißt. Das ist eine Entscheidung der Unsicherheit. Du weißt nicht, wie es aufgenommen wird werden. Oder?
Und, genau. Ja.
Jetzt würde es uns noch wundern, was würdest du jungen Frauen mitgeben, die vielleicht eine ähnliche Karriere wollen starten, vor allem auch im internationalen Umfeld?
Ja, studiert nicht Jus. Das ist schon mal eine schlechte Voraussetzung für eine internationale Karriere. Aber nein, ein bisschen ernster. Also es gibt natürlich eine lange Liste von Sachen, wo man könnte sagen, wo sicher auch jedem Einzelfall ein bisschen anders Rolle spielt. Aber ich glaube, was für mich etwas vom Wichtigsten ist, ist, dass man wirklich den Mut hat, das Risiko einzugehen. Es wird es ist nie eine sichere Sache. Man weiss nie, wie es wird rauskommen. Und wenn man sich nicht wagt, also so der alte Sprichwort, wenn nicht wagt, gewinnt nichts, oder? Oder wenn man nicht Lotto spielt, kann man nicht Lotto-Millionär werden. Ich habe immer nach dem Grundsatz gelebt, ich bin lieber mir reuig etwas gemacht zu haben, als mir reuig etwas nicht gemacht zu haben. Und ich glaube, ich habe mal einen Coach gehabt, der mich in so einer Situation gefragt hat, ja, was ist das Schlimmste, was passieren kann? Und sich das bewusst sein, dass eigentlich wirklich nichts Schlimmes passieren kann, ist unglaublich wichtig und ist etwas, was mir geblieben ist. Und das andere, was ich noch würde sagen, was ich vor allem den Jungen möchte mitgeben, was ich finde, ein bisschen Mühe haben dort, ist, es braucht einfach harte Arbeit. Also von nichts gibt es nichts. Das ist einfach Table Stakes. Das ist einfach die Grundlage, ohne einen guten Job zu machen und besser zu sein als alle anderen. Wird schwierig.
Mhm. Ja.
Ja.
Ja, das sind zwei ganz gute Tipps, würde ich sagen. Ja, wir wollen natürlich noch wissen von dir, welches ist der erfundene Fakt? Ich habe gesagt, Bungee Jumpen, weil ich es einfach auch selber nicht so gerne würde. Patrick, hast du jetzt einen klareren Guess?
Ja, Option 1 ist es nicht. Das wissen wir. Nein, der Tipp ist auf einen Flugzeugträger. Obwohl, das wäre auch noch so etwas auf meiner Bucketliste, was ich gerne mal machen würde.
Das ist so konkret, das habe ich das Gefühl, da kommst du einfach nicht drauf.
Genau. Ja, Florina, du hast recht, das ist Bungee Jumping. Ich habe auch Höhenangst und würde es nie im Leben machen. Nein. Also, viele andere Abenteuer, aber ja. Nicht von Brücken kumpen.
Aber jetzt müssen wir gleich noch wissen, wie bist du auf den Flugzeugträger gekommen? Was war dort die Situation gewesen?
Ja, wir haben ein Leadership Team Offside gehabt, mit dem America's Team. Und unser damaliger CEO von Nordamerika hat Beziehungen gehabt. Und so haben wir tatsächlich können, 24 Stunden auf einem Flugzeugträger verbringen, inklusive übernachten und essen dort und alles. Und es ist einfach so ein bisschen darum gegangen, die speziellen Führungschallenge, zu verstehen, wo natürlich, also auf so einem Schiff ist unglaublich, oder? Mit mehreren tausend Personen, die nie nachher können und über Monate auf engstem Raum müssen leben und die Disziplin, Ordnung, Effizienz, all das, es ist wirklich unglaublich faszinierend gewesen, das mal ein bisschen hinter den Kulissen zu sehen, wie das funktioniert.
Es gibt auch ein mega spannendes Buch dazu, ein Leadership-Buch. Ich weiß gar nicht, ob du mir das empfohlen hast, Patrick. Das heisst,
Turn the ship around.
Ja, reiss das Ruder um, genau. Also, das ist halt ein U-Boot, nicht ein Flugzeugträger, aber es geht in die gleiche geschlossene Ökosystem, wo das extrem spannend ist. Ja, Karin, danke viel mal für die wunderbaren Einblick. Ich habe das Gefühl gehabt, wir haben erst gerade angefangen vor 5 Minuten. Ich hätte jetzt noch stundenlang können mit dir weiterreden. Obwohl ich einfach jetzt nicht mehr weiterreden
kann. Deine Grenze ist klassisch.
Genau. Aber ich will mich noch herzlich bei dir bedanken, dass du dir Zeit hast genommen, mit uns hier über deine Geschichte und über deine Gedanken zu reden und dass du dir Zeit hast genommen, trotz Zeitverschiebung. Du bist ja tatsächlich jetzt gerade im Silicon Valley.
Und jetzt aber gerade in der Mittagspause, so gesehen, genau. Ist die Stunde Zeitverschiebung. Ja?
Genau. Okay. Die Woche Nummer 8.
Ja. Stimmt.
Wir stellen die Tour erst am Wochenende.
Ja. Stimmt, ja.
Gut. Ja, dann wollen wir dich länger vom hoffentlich gleich wohlersehnten Weekend abhalten und jetzt vor Mittagspause. Und wir wünschen dir ganz eine gute Zeit. Und euch allen da draussen wünschen wir auch eine ganz gute Zeit. Ich hoffe, ihr habt es genauso spannend gefunden wie wir. Und dann würde ich mir sagen, tschüss zusammen.
Tschüss.
Merci vielmals.
Tschüss.
Die Best. Junge Leaderinnen übernehmen die Weltfrauschaft. Und du kannst das auch.